Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus Matthäus 16. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite, fuhr ihn an und sprach: Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh weg von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und wir beten: Jesus, danke, dass du da bist, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Stärke durch dies Wort unseren Glauben. Amen. Ihr Lieben, Menschen sind ja sehr unterschiedlich. Wenn wir uns schon alleine hier im Raum anschauen, da ist es äußerlich ganz schnell deutlich, dass wir sehr unterschiedlich sind. Aber genauso ist natürlich auch bei unserem innersten Wesen. Auch da sind wir ganz unterschiedlich. Manche zum Beispiel lassen sich ins Leben hineintreiben, die haben keine festen Ziele im Leben oder nur sehr wenige und lassen die Dinge eher auf sich zukommen. Und andere sagen: Nee, also ich will ganz genau wissen, was in ein oder in fünf Jahren passiert, und ich weiß auch genau, wie ich dahin komme und wie das alles zu laufen hat. Und wenn du ein Mensch bist, der sehr genau plant, wann was in Zukunft wie passieren muss, dann ist diese Predigt heute für dich. Nicht, dass ich dir das Überlegen und das Planen ausreden will. Das nicht, aber ich will dich daran erinnern, dass Gott da ist, der dich liebt und er dich führt selbst, wenn er dich anders führt, als du es dir wünschst. Er hat das Beste für dich im Sinn. Und dass Gott anders denkt als wir Menschen, das zeigt sich nämlich genau in unserem Text. Ich will das heute einmal so zusammenfassen. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb geht Christus den Weg zum Leiden, ohne von diesem Weg zu scheiden. Jesus ging den Leidensweg auch für dich. Darum sei gewiss, er führt dich selbst durchs Leid zu sich. Der erste Punkt: Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Deshalb geht Christus den Weg zum Leiden, ohne von diesem Weg zu scheiden. Unser Predigttext, der beginnt ja recht plötzlich mit einer Zeitangabe. Nämlich seit der Zeit, berichtet der Evangelist Matthäus. Und da können wir uns fragen, was war denn das für eine Zeit? Was war denn da los? Nun, Jesus hatte kurz vor unserem Text die Jünger gefragt: Wer sagt ihr eigentlich, wer ich bin? Und da kommt der Moment, wo Petrus das Wort ergreift und er sagt diese absolut umwerfenden Worte, das Bekenntnis des Petrus: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und es sind zwei Aussagen, die er dort macht, die von größter Wichtigkeit sind. Ich will mal hinten anfangen. Er sagt: Du bist Gottes Sohn. Nun, ganz klar, die Jünger, die waren schon eine Weile mit Jesus unterwegs. Und wenn wir jetzt in der Bibel nur das Kapitel vorher anschauen, da hat Jesus 5000 Menschen gesund gemacht. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen ihre Sünden vergeben und er ist über Wasser gelaufen. Das war schon sehr, sehr deutlich. Dieser Mensch, Jesus, der ist nicht irgendein Mensch, der ist wirklich Gottes Sohn. Der kann das, was Menschen nicht können. Und das ist noch dieser andere Punkt. Er nennt Jesus den Christus, den Gesalbten. Christus ist ja griechisch, heißt gesalbt, und auf Hebräisch, da kennen wir das auch, das ist nämlich der Messias. Aber wenn wir von dem Messias oder dem Christus sprechen, dann ist das so ein Wort, okay, das ist der Retter, ist wichtig. Ihr Lieben, für die Juden, da war das ein Begriff, der ist unvorstellbar prall gepackt gewesen. Mit Vorstellung, wie der auszusehen hat. Der Messias, das war der, von dem Gott immer schon gesprochen hat, über die Jahrhunderte, die Jahrtausende durch. Der Messias, der kommt eines Tages. Die Hoffnung für das gesamte Volk Israel, das ist der, der alle unsere Feinde in den Staub legt. Der mächtige Herrscher, ist der Auftritt, der, dem alle Völker dienen werden auf ewig. Und gerade zur Zeit Jesu, wisst ihr, da waren diese Erwartungen an den Messias wahnsinnig groß. Denn da waren ja die Römer im Land. Besatzungsmacht. Und überall hast du Legionäre rumrennen sehen mit dem Schwert. Und wenn die dich niedergestreckt haben, na, dann kannst du nicht sagen, ey, hallo, das war aber gerade Unrecht, ich habe doch bloß doof gegrinst. Gab's nicht. Das war die Besatzungsmacht und die Juden mussten kuscheln. Und darum war dieser Wunsch nach diesem Messias, nachdem der jetzt endlich mit der Faust auf den Tisch haut, wahnsinnig groß. Wenn Petrus hier also sagt, du bist der Messias, der Retter und wirklich Gottes Sohn, dann war so von Bilder im Kopf vom goldenen Zeitalter. Jetzt ist der Moment gekommen, wo endlich diese Römerschaft abgeschüttelt wird, wo endlich wieder Freiheit und Frieden kommt. Das goldene Zeitalter. Und es ist diese Euphorie, diese wahnsinnig große Erwartung. Und da sagt Jesus diese unglaublichen Worte, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ja, jetzt geht's los, juhu! Können wir uns die Jünger förmlich vorstellen, ja, jetzt ist es soweit. Jetzt bricht der Aufstand los, jetzt werden die Römer zur Schnecke gemacht, jetzt kommt Freiheit und Frieden. Jetzt kommt der Himmel auf Erden. Aber dann, und seinen Jüngern müssen fast die Gesichtszüge entglitten sein, fährt Jesus fort. Wir gehen hinauf nach Jerusalem, aber ich werde viel leiden müssen von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und werde getötet werden. Diese Voraussage Jesu, die erschien Petrus und den anderen Jüngern völlig absurd. Jesus, der Messias, gebunden von menschlichen Stricken, das konnte überhaupt nicht sein. Jesus, Gott selbst, getötet von Menschenhand, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und ihr Lieben, für uns ist kaum vorstellbar, wie undenkbar das war. Die Evangelien, die reißen das ab und zu mal an. Wenn es dann heißt, Jesus spricht von seinem Leiden und Sterben, und dann kommt so die Randnotiz von den Evangelisten, und sie verstanden nichts, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Sie können keinen Reim drauf machen, was Jesus da sagen will. Und ist ja logisch, ich meine, wenn der Messias kommt und wenn der große Retter ist für alle und der auftritt mit Macht und mit Herrlichkeit und alle fallen vor ihm in den Staub. Und dann soll der sterben und kaputt gehen und gefangen werden, das passt doch nicht zusammen. Vielmehr träumen doch die Jünger von einer großen Zukunft an der Seite des Messias. Und deswegen verstehen wir dann auch, wenn Petrus handelt, wie er handelt. Er nimmt Jesus beiseite, berichtet Matthäus hier. Er fährt ihn an. Wir können auch sagen, er tadelt ihn. Er weist ihn zurecht. Er macht ihm Vorhaltung. Mensch, Jesus, was ist mit dir los? Sag mal, geht's noch? Und er sagt, Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre dir nur nicht, dass du am Ende noch sterben musst. Ganz klar, ich meine, Petrus, der hat ja nur, müssen wir ehrlich sagen, die besten Absichten. Jesus, dem sollte nichts zustoßen. Es ging schließlich um die Zukunft von Freiheit und Frieden. Petrus, der wollte keinen toten Messias. Und es war ihm super ernst. Wisst ihr, in Johannes 18, da hören wir diesen Bericht, dass als Jesus gefangen wird, was macht der Petrus? Schnell zugeschlagen, um noch einen Messias zu retten. Und er haut einem der Diener von der Tempelgarde das Ohr ab. Petrus, der hatte seinen Plan, mit aller Macht zu verhindern, dass Jesu Werk zum Erliegen kommt. Das war der Plan des Petrus. Aber was war der Plan Gottes? Was war der Plan Jesu? Nun, Gott, wie ihr wisst, er hat andere Wege. Und darum wandte sich Jesus um und sah Petrus in die Augen und fast ergänzen und sagte, Petrus, geh weg von mir, du Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und diese Zurechtweisung, muss man ehrlich sein, die klingt schon wahnsinnig hart, oder? Ich meine, wenn Jesus, ja, steht vor dir und sagt, du Satan. Was? Warum sagt er das? Nun, es liegt daran, dass der Satan doch eigentlich in der Wüste, als er Jesus versucht hat, genau das Gleiche probiert hat. Da kommt doch der Satan zu Jesus und sagt, guck dir die Reiche an, der Welt und die Herrlichkeit, das alles gebe ich dir, wenn du von mir niederfällst und mich anbetest. Was soll das Kreuz? Dir gehört doch sowieso alles. Du hast doch sowieso die Macht. Du brauchst nicht das Kreuz und das Leid. Und hier hat die Versuchung ganz genau die gleiche wieder. Das Kreuz, sterben, nein, Jesus, du musst nicht leiden, um dein Reich aufzurichten. Das widerfahre dir nur nicht. Gott bewahre. Aber Jesus, der knickt hier nicht ein, sondern er entlarvt dieses Denken eben als menschlich. Ist das so, wir Menschen, das stimmt, wir wollen Freiheit und Frieden. Und wir wollen gerne Macht und Anerkennung. Aber nicht zum Preis von Leid und von Dienen und Demut. Wir Menschen wollen lieber Leiden aus dem Weg gehen. Aber wisst ihr, wie das bei Jesus war? Sein Weg war Herrschaft durch Gehorsam, Macht durch Leiden, Sieg durch Sterben und das Leben durchs Kreuz. Ich las mal von einer Frau, die hat mal gesagt, also so ein netter Großvater im Himmel und ein liebender Jesus, der ist ganz schön. Aber so ein blutiger Jesus am Kreuz, tut mir leid, aber der ist mir zu unappetitlich, damit kann ich nichts anfangen. Und es stimmt doch, genauso sind wir Menschen. Wir denken vielleicht, naja, so ein blutiges Opfer, das finde ich irgendwie abstoßend. So ein Kreuz, ich meine, das ist ein Hinrichtungssymbol. Wie soll das Zeichen der Freiheit sein? Und ich frage dich, wenn Gott dich gefragt hätte, wie würdest du den Retter entwerfen? Wie ist dein Personal Jesus? Wie würdest du das Bild zeichnen von deinem Jesus, von deinem Retter? Naja, ich meine, 2 Tage nach dieser Messerattacke, vermutlich würden wir sagen, naja, das ist schon mal der auf jeden Fall solche Grausamkeiten verhindert. Und Jesus, das ist der sich endlich um die Krankheiten kümmert, der endlich die grässlichen Masken wegschmeißt und den Grund dazu natürlich auch noch, Corona, das ganze Virus, am besten alle Krankheiten. Der dem Bösen ein Ende setzt, so ein Superman-Typ, der auf Knopfdruck auch sich noch um meine Probleme kümmert, vielleicht in meiner Ehe, oder dass mir endlich die perfekte Frau über den Weg schickt, oder was immer dir einfällt. Und ehe wir uns versehen, da wird deutlich, auch wir suchen Frieden und Freiheit, aber wir suchen sie eben auf Menschenweise. In uns wohnt auch allen der Wille, unser Glück vor allem im Hier und im Jetzt zu suchen. Aber das ist Freiheit und Frieden nach Menschenweise. Es ist nicht an sich falsch, dass wir Frieden und Freiheit wollen. Es ist nicht falsch, dass wir ein gutes, entspanntes Leben haben wollen. Das ist es nicht. Aber es wird immer dann gefährlich, wenn wir unsere menschlichen Ziele vor Gottes Ziele setzen. Und was ist Gottes Ziel mit deinem Leben? Dass er nicht nur ein bisschen immer weiter schubst und ein bisschen weiter durch eine kaputte Welt, sondern sagt, weißt du was, die Welt ist zu kaputt. Du brauchst was völlig Neues. Du brauchst einen Himmel. Du brauchst eine ungebrochene Gemeinschaft mit mir. Du brauchst mich selbst, sagt Gott. Bleibendes Glück auf Ebene, ewig. Vollkommene Gemeinschaft mit ihm. Und das werden wir in dieser Welt vollkommen nicht finden. In Jesus, da hast du es schon, aber zum Greifen und Anfassen, das ist der Himmel, was du willst. Ja, mag sein, dass die Vorstellungen von Jesus, der am Kreuz verblutet, nicht sehr appetitlich und angenehm sind. Aber es ist der einzige Weg, wie wir Sünde für Gott angenehm werden konnten. Ja, ich sage manchmal, wenn du wissen willst, wie sehr Gott Sünde hasst, dann musst du ans Kreuz gucken. Es hat nicht weniger gebraucht als das Leben Jesu, sein Blut des Unschuldigen, damit du in den Himmel kommen kannst und ich genauso. Jesus, der hat das erfüllt, was Jesaja schon wusste. Er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe, die liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und es ist nicht nur irgendeine Sünde, für die Jesus nach Jerusalem gegangen ist, es ist auch deine und meine. Unsere Hässlichkeiten hielten ihn nicht auf, sondern sie trieben ihn an. Und du musst dir das vor Augen führen, weißt du, als Jesus auf dem Weg war nach Jerusalem, ich meine, wir reden von Jesus, da wusste er genau, was kommt. Er sagt es ja selber. Die Ältesten und die hohen Priester und die Schriftgelehrten, die hat er schon vor Augen gesehen. Die ihm den Tod an Hals wünschen. Aber Jesus ist weitergegangen. Er wusste, es kommt der Karfreitag, wo die Leute mit hasserfüllten Mäulern brüllten: Kreuzig ihn, weg mit dem. Mach das weg. Der stört unseren Frieden, den wir haben wollen in dieser Welt. Und Jesus sah schon weit vor den Toren Jerusalems die Grimassen derer, die ihn anspucken und schlagen würden und auslachen und auspeitschen. Und die Eisennägel durch seine Hände und Füße. Jesus hat alles gesehen. Und er hat nicht gesagt, also ich bin ja schön doof, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann bringen die mich noch um. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat an dich gedacht. Und an mich hat gewusst, es gibt für dich keinen Frieden mit Gott. Und keine Platzfahrt im Himmel, wenn ich nicht weiterlaufe. Und Jesus hat nicht gezögert, nicht einen Moment, hat gesagt, genau darum gehen wir hinauf nach Jerusalem. Ja, Jesus, der hat dich und mich so sehr geliebt, dass er den Weg nach Jerusalem gegangen ist bis zum bitteren Ende. Und lasst mich so sagen, ihr Lieben, Jesus dachte auf seinem Leidensweg eben nicht an sich, sondern er dachte an dich und an mich. Ja, Jesus wusste, wenn er nicht stirbt, dann gibt es keine Auferstehung zum ewigen Leben. Brachte also Jesus Frieden und Freiheit? Hat Jesus Frieden und Freiheit gebracht? Nun ja, aber es ist eben nicht der Frieden und die Freiheit, die wir gern oder die wir uns ausmalen als sündige Menschen. Jesus, der macht frei zum Leben mit Gott und er brachte Frieden mit unserem Schöpfer. Und darum wird deutlich, Gottes Wege sind wirklich nicht unsere Wege. Ja, deshalb geht ja Christus den Weg zum Leiden, ohne von diesem Weg zu scheiden. Und er ging den Leidensweg auch für dich. Und weil er diesen Leidensweg auch für dich ging, darum sei gewiss, er führt dich selbst durchs Leid zu sich. Wisst ihr, was ich so unglaublich finde an unserem Text? Genau diese Tatsache, Jesus wusste schon genau, was kommt. Nicht nur seinen Tod, sondern auch seine Auferstehung. Jesus wusste, dass er das Grab verlassen wird nach 3 Tagen. Jesus, der kennt die Zukunft. Der sagt schon wochenweise vorher voraus, hey Leute, Mensch, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Ich werde getötet werden. Ich werde auferstehen. Siehst du das? Jesus kennt die Zukunft. Er hat sie vorausgesagt. Und was hat das mit dir und mir zu tun? Weißt du, Jesus ist auferstanden. Das heißt, er lebt noch heute. Und wenn Jesus die Zukunft damals gekannt hat, dann kennt er sie noch heute. Er weiß genau, was in einer Stunde passiert in deinem Leben und in 5 Jahren und in 10 Jahren. Er weiß es ganz genau. Und das Allerbeste ist, der sagt nicht, ich sehe und weiß das alles. Ich kenne die Hochs und die Tiefs und ich weiß das alles. Und sagt, naja, mach mal schön. Viel Spaß beim Absturz. Oh nein. Jesus lebt, er ist da, er geht mit dir. Und wie hat er seine Liebe zu dir und zu mir bewiesen? Genau mit seinem Tod am Kreuz, genau dadurch, dass er den Weg nach Jerusalem gegangen ist. Römer 8, wunderbare Stelle, wo Paulus schreibt, Gott Vater hat seinen Sohn dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wenn Gott schon seinen eigenen Sohn, sein eigenes Kind hergibt für dich, wie um alles in der Welt kannst du zweifeln, dass er nicht das Beste für dich im Sinn hat? Vergiss es, der hat das Beste für dich hergegeben. Darum kannst du ihm vertrauen, das ganze Leben anvertrauen. Alles, was noch kommt, was du nicht siehst und weißt, die Sorgen um die Zukunft, Leid und Glück. Sag Jesus, ich kann es sowieso nicht kontrollieren, ich weiß nicht, was kommt, aber ich weiß, dass du da bist und ich will es in deine Hände legen. Kümmer du dich drum, ich will dir vertrauen, hilf mir vertrauen. Du kennst die Zukunft und du hast die Liebe zu mir bewiesen mit deinem Tod am Kreuz, mit deinem Auferstehen. Und das, ihr Lieben, ist besonders deutlich an den Tagen, wo unsere Pläne nicht aufgehen. Wir wünschen uns vielleicht, dass wir schmerzfrei leben oder dass wir einen schöneren Lebensabend haben, strahlende Familie, beste Gesundheit, unbeschwerte Fröhlichkeit. Aber, Gottes Wege. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Wir wollen das, was menschlich ist, aber Gott will das, was göttlich ist. Er will das, was bleibt. Ja, unser Predigtext erinnert uns nämlich genau daran, was wir gern ausblenden. Es geht durchs Kreuz zur Auferstehung. Jesus, der ist nicht einfach so auferstanden, sondern erst wann ist er auferstanden? Nach seinem Tod am Kreuz. ähnlich wie Petrus, dann mögen wir denken, naja, wenn ich nur zu Gott gehöre und dieser Gott mich liebt, dann muss ja jetzt alles glatt gehen. Aber Jesus selbst widerspricht diesem Denken. Wenn du eine Bibel in der Hand hättest, der nächste Vers nach unserem Text, weißt du, was da steht? Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ich frage dich ganz direkt, hast du Bock auf Kreuz tragen? Hast du Lust, das Kreuz auf dich zu nehmen? Da sagen wir, nein, Herr, das widerfahre mir nur nicht. Gott bewahre. Aber Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Ja, weil Jesus dich mehr liebt als sein eigenes Leben, darum kannst du gewiss sein, er führt dich selbst durchs Leid zu sich. Und ich sage dir noch ein Geheimnis. Im Himmel werden nur die Leute sein, die das Zeichen des Kreuzes tragen. Im Himmel werden nur die Leute sein, die das Zeichen des Kreuzes tragen. Das eine ist natürlich das Kreuz Jesu, dass er für dich sein Leben gelassen hat. Denn nur wer das glaubt, der wird im Himmel an der himmlischen Tafel Platz nehmen. Aber wenn du denkst, okay, dann mache ich mir jetzt einfach ein schönes Leben, ist ja vor 2000 Jahren schon passiert, das muss mich jetzt nichts kosten, ich gehe jetzt einfach locker oben lang, vergiss es. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, der wird oben nicht ankommen. Wenn du nicht der Sinn in deinem Leben den Kampf ansagst oder immer wieder nach Gott fragst, dann ist zwar das Geschenk Jesu da, aber es ist, als wenn du es wieder wegschmeißt. Und darum bleibt es so, wie ich es gesagt habe. Im Himmel werden nur die sein, die das Zeichen des Kreuzes tragen. Jesus, der alles getan hat. Aber Jesus selbst sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Der muss so tun, als wenn er gar nicht mehr er selber ist. Und er muss sein Kreuz Jesus nachtragen. Und wer denkt, ich muss aus diesem Leben alles rausholen, der wird das ewige Leben verlieren. Wow, das ist echt unpopulär. Das wollen wir nicht. Und da weißt du wieder mal, warum Jesus für dich und für mich gekommen ist. Er kommt nämlich für echte Sünder, nicht für die, die sagen, okay, also Jesus, so, das Gute nehme ich schon, aber wenn es dann haarig wird, nee, danke. Ist es Sünde? Ja, ist es. Für wen ist Jesus gekommen? Sag du es mir. Für Sünder. Nicht für eingebildete Sünder, sondern für waschechte, tatsächliche Sünder. Genau für Menschen, für die, die sagen, also leiden, da mache ich lieber den Bogen rum. Und da weißt du, dass Jesus für dich gekommen ist. Und was es heißen kann, ein Kreuz zu tragen, das hat eine erkannt, die heißt Edith Stein. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Edith Stein, im Dritten Reich war ihr Fehler, jüdische Wurzeln zu haben. Und dann Christ geworden zu sein. In Auschwitz wurde sie im August 1942 ermordet. Aber sie hat was gesagt, was sehr gut zu unserem Thema passt, heute in unserer Predigt. Sie schreibt, was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Es muss so sein, dass wir uns ohne jede Sicherung in Gottes Hände legen. Umso tiefer ist dann die Geborgenheit. Gott weiß, was er mit mir vorhat. Ich brauche mich nicht darum zu sorgen. Und weil das sowas von umwerfend wichtig ist, will ich es gleich nochmal lesen. Was nicht in meinem Plan lag, das hat in Gottes Plan gelegen. Es muss so sein, dass wir uns ohne jede Sicherung in Gottes Hände legen. Es ist das Glauben. Ne? Umso tiefer ist dann auch die Geborgenheit. Gott weiß, was er mit mir vorhat. Darum brauche ich mich nicht zu sorgen. Ja, du darfst dich und ich darf mich um meine Zukunft kümmern. Aber Sorgen um die Zukunft, als wenn es nur an dir und an mir liegt, das sollen wir nicht. Mag sein, dass Gott uns andere Wege führt, die wir uns niemals selber rausgesucht hätten. Aber Gottes Versprechen bleibt bestehen, dass Gottes Kindern alles, alles zum Besten dienen muss. Und darum ist es wahr, Gottes Wege, die sind nicht unsere Wege. Und deshalb geht ja Christus genau den Weg zum Leiden, ohne von diesem Weg zu scheiden. Aber genau darum darfst du so gewiss sein. Jesus ging den Leidensweg auch für dich. Und genau darum sei gewiss. Er führt dich selbst durchs Leid zu sich. Zu sich in die Ewigkeit. Am Tag deiner Auferstehung, da wirst du sehen, dass Gott Wort gehalten hat. Dass er für dich Frieden und Freiheit im göttlichen Sinne hergestellt hat. Durch seinen Tod und Auferstehen. Und da dürfen wir mit Detlef Block singen, jeden Tag, immer wieder. Drei Verse möchte ich euch dazu lesen. Das heißt, dieses Lied heißt, eines wünsche ich mir vor allem anderen. Eines wünsche ich mir vor allem anderen, eine Stärkung, früh und spät, um getrost durchs finstere Tal zu wandern, dass dies eine mit uns geht, unbeirrt auf jenen Mann zu schauen, der mit Zittern und mit Todesgrauen auf sein Antlitz niedersank und den Kelch des Vaters trank. Immer soll es mir vor Augen stehen, wie geduldig er es trug, als man ihn erbärmlich anzusehen an das Holz des Kreuzes schlug. Sterbend hat er auch um mich gerungen, meine Schuld und meine Angst bezwungen und dann auch an mich gedacht und dann auch an dich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Ja, mein Jesus, lass mich nie vergessen, meine Schuld und deine Huld. Als ich in der Finsternis gesessen, trugest du mit mir Geduld. Wie ein Hirt nach seinem Schaf schon trachtet, längst bevor es seinen Ruf beachtet, hast du schon vor meiner Zeit mir den Weg zu Gott befreit. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Jesus, du hast uns einen Kopf gegeben und ein Herz und einen Verstand und alles drumherum. Du willst, dass wir Pläne machen. Wir dürfen uns ja auf dieses Leben konzentrieren. Wir dürfen Pläne machen. Das stimmt. Aber unsere Pläne bleiben trotzdem immer menschlich und von Sünde angehaftet. Aber du, Jesus, du liebst uns genug, um unsere Pläne manchmal zu durchkreuzen, zu zerstören, damit du uns das gibst, was göttlich ist. Ja, es stimmt, es geht durchs Kreuz zur Auferstehung. Aber so wunderbar ist, dass du nicht danach fragst, nach unserer Treue und nach unserer perfekten Nachfolge, sondern alles, wonach du fragst, Vater, ist Jesu Treue. Und er ist unbeirrt nach Jerusalem gegangen, um unsere Sünde von uns zu nehmen. Damit unsere Sünde weg ist, damit der Himmel offen steht. Ja, lass uns darauf ganz fest vertrauen, gerade an den Tagen, wo es schwierig wird, wo unsere Wege nicht aufgehen, da lass uns deine Wege vor Augen haben. Dass du sagst, du wirst alles zum Besten führen. Deine Wege, die sind nicht unsere Wege, aber es sind die besseren Wege. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, im Frieden, im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.